Man sollte viel öfter mal wieder einen Mutausbruch riskieren. Stimmt, oder? Wie geht's euch? Braucht ihr auch mal wieder einen Mutausbruch? Der Predigtext für diesen dritten Advent könnte so einen Mutausbruch auslösen. Das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass Gott uns heute Morgen ermutigt zu einem kleinen oder vielleicht sogar größeren Mutausbruch. Und diesen Zusatz von Colin Bohm, Mut ist die Angst, die gebetet hat, die möchte ich im Sinne unseres Predigtextes ändern oder anders ausdrücken. Mut ist die Angst, die Gottes Wort gehört hat. Gottes Wort hören ermutigt. Und darum geht's. Und das wünsche ich mir auch für diese Predigt. Und der Text dazu steht im Propheten Jesaja Kapitel 40, die Verse 1 bis 11. Und bei diesem Text geht's viel um Hören. Das sind unterschiedliche Stimmen. Und achtet schon mal auf die unterschiedlichen Stimmen. Die erste Stimme sagt, tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Macht den Leuten Jerusalems Mut, sagt ihnen, dass die Zwangsarbeit zu Ende geht, dass ihre Schuld abgetragen ist. Jahwe ließ sie doppelt bezahlen für alle ihre Sünden. Die zweite Stimme, hört, es ruft eine Stimme, bahnt in der Wüste Jahwe einen Weg, baut eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Alles Zerklüftete soll zur Ebene werden und alles Hügelige flach. Denn offenbaren wird sich die Herrlichkeit Jahwes und alle Menschen werden es sehen. Jahwe selbst hat es gesagt. Die nächste Stimme. Eine Stimme sagt, predige. Was soll ich predigen, frage ich. Alle Menschen sind wie Gras. Und all ihre Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn der Hauch Jahwes wehte sie an. Ja, wie Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Und die letzte Stimme. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin Zion, ruf mit lauter Stimme, die frohe Botschaft aus Jerusalem. Rufe laut und scheue dich nicht. Sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Seht, Jahwe, der Herr, kommt mit Kraft. Er kommt mit starker Hand. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er gewonnen hat, geht vor ihm her. Er weidet seine Herde wie ein Hirt. Nimmt die Lämmer auf seinen Arm. Er trägt sie im Bausch seines Gewandes und die Mutterschafe leitet er sacht. Dieser Text leitet eine Zeitenwende ein. Auch im Buch Jesaja beginnt mit Kapitel 40 etwas völlig Neues, ein ganz anderer Stil. Es klingt ein ganz anderer Ton an, der dann in den folgenden Kapiteln weiter aufgezogen wird. Es ist eine Zeitenwende in mehrfacher Hinsicht. Da ist zunächst einmal eine weltpolitische Zeitenwende. Das babylonische Reich geht seinem Ende entgegen und der Aufstieg des neuen persischen Reichs unter Kyros. Und in diesem Jesaja-Buch wird dieser Kyros, dieser neue Herrscher, als ein Werkzeug Gottes beschrieben. Und da merkt man schon, was im Hintergrund passiert. Das sind nicht einfach politische Umbrüche, sondern da hat Gott selbst diese Umbrüche herbeigeführt. Und es geht um sein kleines Volk Israel. Politisch betrachtet war Israel zu jener Zeit tot, faktisch tot, von der Landkarte verschwunden. Die Bevölkerung war nach der Zerstörung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels nach Babylon umgesiedelt worden. Und dort lebten sie jetzt nunmehr schon seit etwa 40 Jahren. Und die Lage war hoffnungslos. Es war ein Volk ohne Heimat, abgeschnitten von dem Land, von der Heimat, das Gott ihnen einmal verheißen hatte. Ich denke, das ist eine ähnliche Situation gewesen, wie sie viele Deutsche nach dem Krieg erlebt haben, die ihre Heimat in den Ostgebieten verlassen mussten. Und anfangs glaubten viele auch, naja, Frage der Zeit, irgendwann kommen wir zurück. Aber so nach 40 Jahren, da mussten sie auch langsam mit dieser Einsicht leben, wir werden nie mehr zurückkehren. Das ist realistisch. Und das war auch die Stimmung damals. Wir werden hier nicht mehr zurückkehren. Das bleibt so. Das Land ist weg für immer. Doch dann kam die politische Wende. Der neue persische König veranlasste, dass die Juden wieder zurückkehren dürfen in ihr angestammtes Land. Er sorgte sogar dafür, dass Jerusalem, dass der Tempel aufgebaut wird und er gab sogar noch Geld dazu, muss man sich mal vorstellen. Was für ein König. Und das hat er nicht gemacht aus eigenem Entschluss, sondern das hat Gott ihn aufgetragen. Das ist die Wende auf der geschichtlichen Ebene. Aber dieser Text leitet auch eine heilsgeschichtliche Wende ein. Die geschichtliche Ebene ist eben, dass Israel, was faktisch tot war, zu einem neuen Leben erweckt wurde. Ein Volk wurde zu neuem Leben erweckt. Und in der heilsgeschichtlichen Ebene geht es darum, dass eine dem Tod geweihte Menschheit neues Leben bekommt durch Christus. Man kann diesen Text also aus zwei verschiedenen Perspektiven lesen. Man kann diesen Text aus historischer Sicht betrachten, aus der Sicht Israels in Babylon. Und man kann ihn aber auch aus der Sicht von Christus her lesen. Und das möchte ich jetzt mit euch tun. Ich möchte diesen Abschnitt jetzt einmal ganz konsequent von Christus her lesen und deuten. Vom Kreuz und von der Auferstehung her. Und es könnte sein, das ist mein Wunsch, dass dieser Text einen Mutanfall bei uns auslöst, einen Mutausbruch. So wie er damals in Babylon auch einen Mutausbruch ausgelöst hatte, dass sie gemerkt haben, hey, es geht weiter, da tut sich was, Gott ist nicht tot, Gott hat uns nicht verlassen, er ist mit uns auf dem Weg. So möchte ich mit euch diese vier kurzen Abschnitte anhören, denn es geht ja hier um Stimmen. Hören wir also mal hin auf diese Stimmen. Zunächst hören wir den Propheten im Namen Gottes. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Macht den Leuten Jerusalems Mut, sagt ihnen, dass die Zwangsarbeit zu Ende geht, dass ihre Schuld abgetragen ist. Jahwe ließ sie doppelt bezahlen für all ihre Sünden. Tröstet, tröstet, dieses doppelte Trösten macht schon mal deutlich, worum es geht. Jetzt soll mal richtig getröstet werden, also richtig, voller Mut. Er macht den Leuten Mut, macht den Leuten Mut. Aber was soll Mut machen? Die Botschaft, die Zwangsarbeit ist vorbei, eure Schuld ist abgetragen. Der Prophet beschreibt hier ein Bild. Es kommt ja immer wieder vor, dass Menschen sich verschulden. Manchmal ist der Schuldenberg so hoch, die Last der Schulden so groß, dass man aus eigener Kraft nicht mehr schafft, diese Schulden jemals abzuarbeiten und zu begleichen. Und dann gibt's eben in unserem System die Privatinsolvenz. In der Antike hat man das anders geregelt. Da ging's in die Zwangsarbeit. Man wurde enteignet, die ganze Familie, Frau, Kinder, alles, was man hatte, wurde enteignet und man ging in die Zwangsarbeit als Sklave. Und ein Zurück in die alten Verhältnisse war ausgeschlossen. Das Eigentum war weg und als Sklave hat man nichts verdient. Es war also unmöglich, diese Schuldenlast jemals wieder abzutragen. Man war also verurteilt zu einer lebenslangen Zwangsarbeit. Und jetzt kommt Gott und lässt durch den Propheten sagen, eure Zwangsarbeit ist zu Ende. Ihr seid frei. Die Schuld ist abgetragen. Ihr seid frei. Ihr könnt neu anfangen. Und das ist durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz geschehen. Unsere ganze Schuld ist abgetragen. Jesus hat diese ganze Schuld auf sich genommen, diesen Schuldenberg, den wir vor uns hergetragen haben. Man könnte diesen Text jetzt auch anders interpretieren. Schuld abtragen so zu verstehen, dass Gott sagt, na gut, jetzt habt ihr genug geleistet, ihr habt eure Strafe abgebüßt, war da gut 40 Jahre in Babylon, jetzt habt ihr genug gebüßt und gelitten, jetzt ist gut. Könnte man meinen, aber dahinter steckt dieser Gedanke, wenn ich nur genug Buße tue, dann reicht schon mal irgendwann. Aber das meint Gott hier nicht. Das Überraschende und das Ermutigende ist hier, da hat jemand anders eure Schuld abgetragen. Jesus Christus hat eure Schuld abgetragen. Aber was heißt dann dieses doppelt bezahlen für ihre Sünde? Jahwe ließ sie doppelt bezahlen für all ihre Sünden. Doppelt ist in diesem Sinne so verstehen im Sinne von total oder von vollkommen. Mehr geht nicht. Das heißt, die totale Strafe für unsere Sünden ist der ewige Tod. Das ist die gerechte Strafe für unsere Sünden, nämlich ewig von Gott getrennt sein. Und da spielt es gar keine Rolle, ob man jetzt große oder kleine Sünden haben. Vielfach hat man so dieses Verständnis, naja, meine paar Sünden, die kann ich ja durch ein paar gute Taten wieder ausgleichen. Aber Gott macht hier deutlich, für Sünde gibt's nur die totale Strafe. So ein bisschen Strafe geht nicht. Und die totale Strafe heißt, ewig von Gott getrennt. Und dieses Urteil spricht Gott aus über uns. Und er macht damit deutlich, diese Strafe kannst du nie abarbeiten. Die ist viel zu groß. Diese gewaltige Schuldenlast kannst du nicht abtragen. Das heißt, wir sind dem Tod geweiht, dem ewigen Tod. Und in diese Situation hinein sagt Gott jetzt, diese Schuld ist abgetragen, du bist frei. Deine Zwangsarbeit ist vorbei. Ein anderer hat für dich diese Schulden übernommen. Das Todesurteil ist aufgehoben. Was heißt das jetzt konkret für mich und für euch? Das heißt, es gibt keinen Zwang mehr. Die fromme Zwangsarbeit ist zu Ende. Ich muss meine Schuld nicht abarbeiten. Ich kann es eh nicht. Und ich brauche gar nicht erst anzufangen, das zu versuchen, dass ich irgendwie durch fromme Taten, durch meine Frömmigkeit, durch Mitarbeit in der Gemeinde, durch Bibellesen, Beten oder was auch immer, da haben wir ja ganz viele Möglichkeiten zu versuchen, dass ich irgendwie meinen Teil dazu beitragen kann, irgendwie wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Muss ich nicht. Es ist abgetragen. Ich muss keine Gesetze und keine Gebote mehr halten, damit ich mit Gott im Reinen bin. Die gute Botschaft ist, du bist mit Gott im Reinen, weil deine Schuld beglichen ist. Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Das heißt, egal wie viel ich noch sündige, ich bin und bleibe mit Gott im Reinen. Das gilt. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, und das ist sozusagen das Gegenstück zu diesem Text hier, Gott hat euch mit sich ausgesöhnt. Jesus Christus hat seinen Körper dafür in den Tod gegeben. So steht ihr nun heilig, uneingreifbar und ohne jeden Makel vor Gott. Das muss man sich immer wieder mal zusagen, wenn Zweifel kommen. Das möchte ich euch auch zusagen. In Gottes Augen bist du heilig, unangreifbar. Man kann dich nicht mehr angreifen wegen dem, was du getan hast und was du immer noch tust. Und ohne Makel. Kannst du dich auch so sehen? Bist du makellos? Menschlich betrachtet bin ich es nicht. Aber aus Gottes Perspektive bin ich makellos, stehe ich vor ihm, unangreifbar und heilig. Und in Kapitel 2 schreibt Paulus weiter im Kolosserbrief, er hat uns alle Verfehlungen vergeben, alle, auch die kommenden. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Der Schuldschein, den man gegen uns vorhalten könnte, sagen, hier, da kann ich dich festnageln. Dieser Schuldschein ist weg, hängt am Kreuz. Lass dir das zusprechen. In Gottes Augen bist du heilig. Du bist unangreifbar. Niemand kann dir noch irgendetwas vorwerfen. Du bist makellos in Gottes Augen. Das heißt, du brauchst keine Angst zu haben, wenn du sündigst. Deine Schuld ist abgetragen. In Gottes Augen bleibst du auch trotz Sünde makellos. Es gibt keine Forderungen mehr an dich. Gott richtet keine Forderungen mehr an dich, weil ja die Forderungen alle erfüllt sind. Du musst keine Gebote mehr halten, um Gott gnädig zu stimmen. Das ist die Entlastung. Die fromme Zwangsarbeit ist vorbei. Und ich denke, das ermutigt. Das könnte mal so einen Mutausbruch auslösen. Wir müssen uns also nicht mehr länger um uns selbst drehen, uns den geistlichen Puls fühlen. Bin ich vor Gott in Ordnung? Habe ich genug getan? Habe ich genug gebetet? Genug Bibel gelesen? Nein, wir sind jetzt frei von diesen um uns selbst herum drehen, dass wir jetzt für Gott leben, aber aus Liebe und nicht aus Angst. Und dann kann man auch schon mal einen Mutausbruch riskieren. Niemand kann dich anklagen, dir ein schlechtes Gewissen machen. Der Schuldschein ist weg. Und auch der Satan, der das gut versteht, uns immer wieder schlechtes Gewissen zu machen, auch er hat den Mund zu halten. Er kann uns nicht anklagen. Und auch niemand sonst und wir selbst auch nicht. Die Zwangsarbeit ist zu Ende. Vorbei die Angst, ob ich genug getan habe, ob ich genug bin für Gott, ob ich ihm genüge. Jesus hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Und die bei den Bibelabenden mit Thomas Penzel waren, er hat immer wieder gesagt, dieses Wort, es ist vollbracht am Kreuz. Damit ist alles erledigt, alles gesagt. Die Anforderungen des Gesetzes, die das Gesetz an uns Menschen richtet, sind erfüllt, vollbracht am Kreuz. Er hat für uns das alles vollbracht. Und die gerechte Strafe, die uns eigentlich treffen müsste, hat er ebenso auf sich genommen. Alles vollbracht. Deine und meine Schuld ist abgetragen. Die fromme Zwangsarbeit ist vorbei. Und ich diene Gott jetzt vom Herzen, aus Liebe, nicht aus Angst. Hört also auf das, was der Prophet sagt. Hört nicht auf die anderen Stimmen, die euch anklagen wollen, die schlechtes Gewissen machen wollen, die Forderungen an euch richten. Hört auf das, was der Prophet sagt. Und jetzt hören wir auf eine himmlische Stimme. Hört, es ruft eine Stimme. Bahnt in der Wüste Jahwe einen Weg. Baut eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Alles Zerklüftete soll zur Ebene werden und alles Hügelige flach. Denn offenbaren wird sich die Herrlichkeit Jahwes und alle Menschen werden sie sehen. Jahwe selbst hat es gesagt. Jetzt werden wir Ohrenzeugen eines himmlischen Befehls. Da müssen wir jetzt ganz genau hinhören, dass wir das nicht falsch hören. Der Prophet hört hier eine Stimme aus der himmlischen Welt. Die himmlischen Mächte bekommen jetzt den Befehl, eine Prachtstraße zu bauen für Gott, durch die Wüste durch. Jetzt müssen wir doch kurz in die geschichtliche Situation reinschauen. Das Volk Gottes konnte in Babylon unmöglich veranlassen, eine Straße zurück nach Israel zu bauen. Eine Straße zurück in die Freiheit. Dazu waren sie überhaupt nicht in der Lage. Deswegen mussten die himmlischen Mächte das übernehmen und einen Weg bahnen zurück in die Heimat. Das heißt, die konnten nicht aus eigener Kraft sich einen Weg zurückbahnen. Das musste Gott machen. Und genauso müssen wir diese Stelle auch von Christus her verstehen. Nicht wir müssen einen Weg für Gott bauen. So gibt's auch Adventslieder, die das so ein bisschen falsch oder anders interpretieren, die sagen, bereitet dem Herrn den Weg. Nein, steht hier nicht drin. Nicht wir sollen dem Herrn den Weg bereiten. Er bereitet den Weg zu uns, weil wir das gar nicht können. Der Himmel bahnt sich einen Weg zu uns. Und jetzt hören wir, was hier für uns steht. Und lass uns das mal wirklich jetzt auch christologisch bedeuten. Das Tal, was uns von Gott trennt, das kennen wir sicher auch, dieses Schaubild. Das ist die Schlucht, die Kluft zwischen uns und Gott. Und diese Kluft können wir nicht überbrücken. Das kann nur Gott vom Himmel her überbrücken. Diese Schlucht, diese Kluft ist beseitigt. Das haben nicht wir gemacht, wir sind gar nicht in der Lage dazu. Berge und Hügel werden erniedrigt. Ich denke bei Bergen an das Gesetz vom Sinai, dieser Berg, wo das Gesetz Gottes offenbart wurde. Dieser Berg steht zwischen mir und Gott und ich komme nie über diesen Berg hinweg. Wie eine große Hürde stehen die Gebote vor mir. Ich kann sie nicht überwinden. Gott überwindet sie. Gott trägt diesen Berg ab, der zwischen mir und ihm steht. Und das Zerklüftete, das könnten die menschlichen Abgründe sein, die sich manchmal auftun in uns. Kennen wir alle. Manchmal tun sich Abgründe in uns auf. Und auch das ist kein Hinderungsgrund, dass Gott den Weg zu uns findet. Meine Abgründe können nicht tief genug sein, als dass Gott sie ausgleicht und darüber kommt. Gott beseitigt die Berge meiner Schuld, die Berge, den Berg des Gesetzes, die Hindernisse, die zwischen ihm und mir stehen, die Abgründe, die zwischen mir und ihm sind, die füllt er auf. Er kommt ganz nah, damit ihr seine Herrlichkeit seht. Und da können wir nichts dafür tun und wir müssen es auch nicht tun. Das macht die himmlische Welt für uns. Er hat alles gemacht, damit wir seine Herrlichkeit sehen. Und diese Herrlichkeit, die hat einen Namen, nämlich Jesus. So sagt es Johannes in seinem Evangelium. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und wenn wir das Evangelium lesen, dann spüren wir und hören und sehen etwas von dieser Herrlichkeit. Und darum geht es in der nächsten Botschaft. Eine Stimme sagt, predige. Was soll ich predigen, frage ich. Alle Menschen sind wie Gras und alle ihre Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn der Hauch Jahwes wehte sie an. Ja, wie Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Hier ist was Tröstliches. Die Stimme sagt, predige, das kenne ich auch. Und ich sage, was soll ich denn predigen? Eine Erfahrung, die viele Prediger teilen. Was soll ich predigen? Und dann kommt die Botschaft. Aber das ist jetzt keine schöne Botschaft, eine sehr deprimierende Botschaft. Aber muss gesagt werden. Und diese Botschaft steht im krassen Gegensatz zu dem, was wir gerade eben noch gehört haben, nämlich die Herrlichkeit Gottes soll offenbar werden. Das heißt, da ist auf der einen Seite die Herrlichkeit Gottes und auf der anderen Seite hören wir jetzt von der Vergänglichkeit des Menschen. Gottes Herrlichkeit, die Vergänglichkeit des Menschen. Die menschliche Herrlichkeit, es gibt auch menschliche Herrlichkeit, keine Frage. Sie ist wie eine Blume auf dem Feld, sie blüht eine kurze Zeit, dann wird sie welk, Blüte fällt ab und stirbt. Wir Älteren können das jeden Morgen im Spiegel beobachten. Aber die Predigt geht weiter. Dabei bleibt es nicht. Aber das Wort des Herrn bleibt immer in Kraft. Und das hat Petrus aufgenommen im ersten Petrusbrief. Und das ist eine erstaunliche Parallele zu diesem Text hier. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, 23, sagt Petrus, ihr seid von Neuem geboren worden. Dazu kam es nicht durch die Zeugung eines sterblichen Menschen, sondern durch den unvergänglichen Samen des lebendigen und bleibenden Wortes Gottes. Denn alle Menschen sind wie das Gras und ihre ganze Schönheit wie die Blume auf der Wiese. Das Gras vertrocknet und die Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn bleibt ewig in Kraft. Und genau dieses Wort ist euch als Heilsbotschaft verkündigt worden. Das, was Petrus schreibt, ist die Erfüllung, was der Prophet damals gesagt hat. Im ersten Petrusbrief lesen wir, wie sich diese Predigt erfüllt hat. Der Prophet soll predigen. Petrus sagt, ihr habt die Predigt gehört. Wir haben es gehört, diese Predigt. Uns ist diese Heilsbotschaft, das Evangelium, verkündigt worden. Und es ist ein Wort, das bleibt. Ein bleibendes Wort. Gottes Wort bleibt für immer in Kraft. Und Petrus spricht vom bleibenden Wort, was uns verkündigt wurde. Und dieses bleibende Wort hat Kraft. Hat Kraft, was verwelkt, unvergänglich zu machen. Das vergängliche Leben wird durch dieses Wort unvergänglich gemacht, unverwelklich, ewig. Und das ist geschehen durch Gottes Wort unter uns. Und das geschieht immer wieder. Wenn das Evangelium verkündigt wird, nicht nur in der Predigt hier, sondern wenn ihr loszieht, wenn der Thomas in Indien von Jesus erzählt, finde ich klasse, wenn ihr an eurem Arbeitsplatz, wenn ihr mit Menschen von Jesus redet, dann passiert das, dann wirkt dieses Wort, dieses bleibende, dieses kräftige Wort wirkt und schafft Ewiges, Unvergängliches. Das haben wir erlebt. Wir haben dieses Wort gehört, wir haben es aufgenommen und dadurch sind wir zu diesem Ewigen gekommen, neugeboren zu einem ewigen Leben. Die Stimme hat gesagt, die Herrlichkeit Jahwes wird sich offenbaren. Und das geschieht, wenn das Evangelium verkündigt wird. Dann wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Das Wort vom Kreuz verändert Menschen. Es macht Menschen neu. Und die Bibel sagt auch noch was sehr Schönes. Das sagt der Paulus. Das Wort Gottes verändert uns. Immer wenn wir da reinschauen, dann verändert es uns. Und man könnte sogar so sagen, also dass wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Das heißt, du liest das Wort Gottes und spiegelst die Herrlichkeit Gottes wieder. Das könnte man sagen, Gottes Wort macht schön. Menschliche Schönheit ist vergänglich. Macht Schönheitspflege, lest jeden Tag die Bibel, das macht schön. Gottes Wort macht schön, es verändert euch positiv. Und ihr spiegelt was von der Herrlichkeit Gottes wieder, bleibende Schönheit. Und die Herrlichkeit Gottes wird aber auch noch anders sichtbar. Und davon erzählt jetzt der letzte Abschnitt. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin Zion. Ruf mit lauter Stimme die frohe Botschaft aus, Jerusalem. Rufe laut und scheue dich nicht. Sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Seht, Jahwe, der Herr kommt mit Kraft. Er herrscht mit starker Hand. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er gewonnen hat, geht vor ihm her. Er weidet seine Herde wie ein Hirt, nimmt die Lämmer auf seinen Arm, er trägt sie im Bausch seines Gewandes und die Mutterschafe leitet er sacht. Jetzt kommt eine Stimme aus Zion. Zion, das ist die Gemeinde, Jerusalem. Und ich deute das jetzt neutestamentlich auf die Gemeinde. Hier spricht die Gemeinde. Die Gemeinde soll sprechen. Jetzt geht es um uns, jetzt sind wir dran. Und die Botschaft unserer Gemeinde, der Gemeinde Gottes, ist überwältigend. Der sagt, hier ist Gott. In der Gemeinde ist Gottes Herrlichkeit sichtbar. Hier könnt ihr Gottes Herrlichkeit erleben in der Gemeinde. Sagt das der Welt. Sagt das der Welt, hier ist Gott. Wenn ihr Gott sehen und erleben wollt, dann müsst ihr auf die Gemeinde Gottes schauen. Natürlich jetzt nicht nur auf diese kleine evangelische Gemeinschaft hier, sondern auf die weltweite Gemeinde Gottes, die zu allen Zeiten gelebt hat. Schaut auf diese weltweite Gemeinde und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen. Und einen Teil davon werdet ihr auch hier bei uns in Heuchlam sehen. Da könnt ihr Gott erleben. Vers 10 beschreibt ein starkes Bild. Da geht es um einen Triumphzug. Und die Menschen damals dachten, und sie haben es dann auch erlebt, diesen Triumphzug des persischen Königs durch Babylon. Wenn eine Stadt oder ein Land erobert wurde, dann zog der Eroberer mit einem prächtigen Triumphzug durch die Stadt. Und die Menschen, die er befreit hatte, die zogen mit ihm, aber auch die er erobert hatte. Und so einen Triumphzug dürfen wir uns jetzt vorstellen. Und wir sind mittendrin dabei. Wir sind der Lohn, der mit ihm vor ihm hergeht. Wir sind die befreiten Menschen, die mit ihm gehen. Jesus zieht also in einem Triumphzug durch diese Welt und wir mit ihm. Und das beschreibt der Paulus über seine Missionsarbeit. So verstand Paulus seine Missionsarbeit. Im 2. Korintherbrief sagt er, Gott sei Dank, der uns immer im Triumphzug durch Christus mitführt und durch uns an allen Orten den Duft von der Erkenntnis des Christus verbreitet. Also Paulus sagt, ich und Silas und Lukas und wir alle dabei waren, wir gehen in einem Triumphzug durch diese Welt mit Christus. Das heißt, das, was vielleicht so mickrig aussah, diese Mission, was sie da gemacht haben, dass sie geprügelt wurden, dass sie gelitten haben, manchmal sah das echt bescheiden aus. Wenn er gesagt hat, hier Korinther, mit zitternden Knien stand ich bei euch und habe gepredigt, sagt Paulus, in Wirklichkeit ist es aber ein Triumphzug, weil die Kraft Gottes mit uns ist. Und wir gehen mit. Starkes Bild für missionarische Gemeinde. Jesus zieht mit uns als Herrscher durch diese Welt. Er nimmt uns mit auf diesen Triumphzug und wir laufen vor ihm her. Und dadurch soll die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Ist euch das bewusst, was wir als Gemeinde sind? Ist dir bewusst, wenn du durch die Welt gehst, dass du im Triumphzug Christi mitgehst? Er herrscht. Wir haben es vorhin bei der Taufe gehört. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Er herrscht. Und deswegen die Konsequenz, geht hin. Weil er herrscht, geht ihr hin und macht zu Jüngern. Da könnten wir doch glatt einen Mutausbruch bekommen, wenn wir uns das so bewusst machen, was wir sind. Und im Sinne von Markus könnten wir noch diesen Missionsbefehl ergänzen, wo er sagt, und Zeichen und Wunder werden mit euch gehen. Das ist die Verheißung, der Missionsbefehl nach Markus. Geht und erlebt, wie Zeichen und Wunder mit euch gehen werden. Und für uns geht das Gleiche, was Jesus gemacht hat. Er hat gepredigt, er hat geheilt und er hat befreit. Genau das dürfen wir in seinem Namen auch tun. Predigen, heilen und Menschen frei machen. Das zweite Bild zeigt einen anderen Aspekt von Jesus. Jetzt kommt er als der gute Hirte, der vor seiner Herde der Gemeinde hergeht. Die kleinen, schwachen Gemeindeglieder trägt er auf seinem Arm. Und die Lasten zu tragen haben, wie die Muttertiere, die leitet er behutsam. Jetzt dürfen wir aber nicht in unserer Fantasie in das idyllische, romantische Hirtenbild verfallen, was wir vielleicht so vor Augen haben. Die Menschen damals dachten bei Hirten an was anderes. Die dachten an so einen Menschen wie David, diesen König David, der früher als Hirte gearbeitet hat, der vor seinen Schafen herging, der sich wilden Tieren und Löwen entgegengestellt hat, der mit seinen Schafen durch dunkle Täler ging, über steile Klippen, der entschlossen und mutig seine Herde durch unwegsames Gelände, durch gefährliches Terrain geführt hat. Und wenn eines verloren ging, dann hat er es gesucht. Wir haben einen starken Hirten, der sein Leben für uns gelassen hat, Jesus. Und seine Schafe hören seine Stimme. Und damit schließt sich der Kreis. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. In diesem prophetischen Wort waren mehrere Stimmen zu hören. Das zieht sich durch dieses Wort durch, diese Stimmen. Und das geht weiter. Wir folgen diesem Hirten und hören seine Stimme. Wir hören die Stimme unseres guten Hirten Jesus Christus. Und jedes Mal, wenn wir seine Stimme hören, dann könnten wir doch glatt einen Mutausbruch bekommen oder zumindest mal riskieren. Das wünsche ich uns. Amen.